Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wie stehen Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober zueinander? Mit diesem schwierigen Verhältnis hat sich die israelische Historikerin Fania aus Salzberger in einem Vortrag befasst. Und dieser Vortrag ist jetzt in überarbeiteter Form in deutscher Übersetzung erschienen, als kleines Buch. Und unser Redakteur Carsten Huck hat ihn gelesen. Hallo Carsten, sei willkommen.
Hallo.
Wie geht denn Fania aus Salzberger da das deutsch-israelische Verhältnis an in ihrem Vortrag? Von welchem Punkt geht sie da aus?
Ja, sie bezieht sich tatsächlich auf die aktuelle Situation und es geht darum, dass eben die einen sagen, man müsse Deutschland, die deutsche Erinnerungspolitik müsse sich verändern und man müsse Deutschland von der Erinnerung an die Shoah befreien. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie sich mit dem Thema des deutschen Philosemitismus auseinandersetzt. Also es sind zwei sehr voneinander entfernte Pole und zu beiden äußert sie sich und sagt nein. Also einerseits findet sie das nicht gut, also man diesen Anspruch Deutschland von der Erinnerung an die Shoah befreien zu müssen, das sei tatsächlich etwas, was auf eine Vernichtung Israels hinaus liefe. Und sie sagt, der Philosemitismus ist aber auch nicht gut, weil das ist eine Romantisierung und Romantisierungen, das wissen wir aus der Geschichte, können sehr schnell umkippen in eine Dämonisierung. Und sie plädiert dafür, mit den einzelnen Menschen zu sprechen, also auch Israelis nicht als symbolische Juden zu begreifen, sondern individuell mit den Menschen zu sprechen, sie nicht als Vertreter einer Gruppe anzusehen, sondern ins Gespräch zu gehen, in den Dialog. Und für das Verhältnis Deutschland-Israel heißt das auch, dass die Deutschen durchaus Israel oder die Politik kritisieren dürfen, dass sie intervenieren dürfen, dass sie sogar Sanktionen aussprechen dürfen, weil sie sagt, es ist halt, das ist in einer guten Freundschaft so. Ja, was sagt man einem Freund, der am Abgrund steht? Also dem muss man klar sagen, was er nicht tun soll.
Ein Verhältnis hat ja immer zwei Seiten bekanntermaßen. Was sagt sie über die Rolle Israels in diesem Verhältnis?
Naja, sie sagt, dass gerade das jetzt im Moment sehr nötig ist, weil es eben eine Regierung gibt, die ihrem Dafürhalten nach Israel an den Rand des Abgrunds führt. Also das heißt, das macht sie auch sehr deutlich, sie ist überhaupt keine Freundin dieser rechtsgerichteten Netanjahu-Regierung. Das ist klar, sie kommt aus der Linken, sie kommt sozusagen auch aus der Kibbutz-Bewegung und bewegt sich da im Grunde in den Spuren ihres Vaters, der ja auch die Friedensbewegung in Israel damals mit begründet hat. Und
der Vater, um das kurz zu ergänzen, der hochangesehene Schriftsteller Amos Oz.
Genau.
Und ich habe in der Ankündigung des Buches gesehen, dass sie sich vor allem auch mit dem Zionismus in Israel beschäftigt. Wie webt sie das ein in diesen Vortrag? Welche Rolle spielt das?
Sie versucht eine Art Ehrenrettung des Zionismus und sagt, das, was heute mit Zionismus bezeichnet wird, das ist dieser messianische, nationalistische Zionismus, das sei aber nicht so gedacht gewesen von Anfang an, sondern quasi ein Kapern des Begriffs Zionismus durch eine Bewegung, die rechts- und nationalistisch und messianistisch ist, also die sozusagen aus der Bibel ableitet, einen Anspruch auf das Land. Sie sagt, Zionismus war eine andere Geschichte. Es waren einfach viele Flüchtlinge, die nach Palästina damals kamen. Sie sagt, die Gründergeneration, das waren weniger Zionisten als Flüchtlinge. Das ist etwas, wo ich mir etwas mehr Differenziertheit gewünscht hätte, denn es gab natürlich verschiedene Einwanderungswellen seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und natürlich waren das auch Zionisten. Also das ist ein Verhältnis, es waren nicht nur Flüchtlinge, es waren Menschen, die vor Antisemitismus in Europa flohen, aber die natürlich im Zionismus eine Art Ideologie fanden, die es ihnen ermöglicht hat, sich eine andere Existenz aufzubauen. Also da müsste man nochmal en Detail genauer drüber reden. Aber sie sagt, der Zionismus, den sie vertritt, sei ein gemäßigter und ein humanistischer, liberaler Zionismus. Und sie sagt, das ist eigentlich das, was Zukunft hat. Und es spiegelt sich für sie auch schon in der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948 wieder, wo drin steht, und sie zitiert das auch, dass es darum geht, mit Nachbarn wirklich zusammenzuleben, zu koexistieren, ihnen die Hand zu reichen, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, mit gleichen Rechten für Männer, Frauen, auch Unabhängigkeit von Rasse oder Religion. Das sind sozusagen die Grundlagen, die sie stark macht. Und sie sagt, wir müssen uns darauf wieder besinnen. Und darum geht's. Und dann können wir auch sagen, dass Zionismus nicht dieses Schreckgespenst ist, als dass es oft dargestellt wird.
Du hast jetzt einige Einschränkungen gemacht zu ihrer Darstellung der israelischen Geschichte, aber wahrscheinlich ist das ja erhellend für Menschen, die sich sonst weniger mit der Geschichte des Zionismus auseinandersetzen, einfach zu lesen, was sie dazu schreibt.
Man merkt diesem kleinen Büchlein, das ist sehr schmal an, dass es aus einem Vortrag entstanden ist, dass es eigentlich ein gesprochenes Wort war, dass es kein Essay ist. Also das hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht für die schriftliche Form etwas mehr in die Tiefe gegangen wäre und etwas mehr differenziert hätte. So ist es relativ an der Oberfläche, aber natürlich, es ist ein Standpunkt und es ist in gewisser Weise auch ein Produkt der Auseinandersetzung, die wir täglich hier in Deutschland wie auch in Israel erleben, weil sie mit ihrer Heimat auch stark ins Gericht geht und sagt, nee, also so geht das nicht. Und ich möchte nach dem 7. Oktober Geschwisterlichkeit mit Palästinensern kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht in den kommenden Generationen. Ja, ich möchte einen sicheren Staat. Wir müssen jetzt quasi uns zurückziehen, müssen unsere Wunden lecken, die Palästinenser genauso wie die Israelis. Aber das heißt nicht, dass wir nicht eine Zwei-Staaten-Lösung vor Augen haben müssen und auf die hinarbeiten müssen. Also sie holt auch diese Idee wieder hervor, die Zwei-Staaten-Lösung, die oft ja schon sozusagen als gescheitert erklärt wurde. Da sagt sie, wir haben keine andere Chance. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ich glaube, auch hier hätte ich eine kleine Kritik, dass in der jetzigen Situation das fast ja verzweifelt naiv klingt oder vermessen. Denn sie geht nur von den Wohlmeinenden der Israelis aus. Sie geht aus von den Hunderttausenden, die gegen Netanjahu demonstriert haben seit Jahren. Aber was ist mit dem Rest der Bevölkerung? Was ist mit den Palästinensern? Sind die denn bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung? Und sie sagt dann auch, naja, Gaza muss entradikalisiert werden. Dann geht das. Und arabische Staaten müssen das kontrollieren und übernehmen. Wollen die das? Wissen wir das? Das sind natürlich alles so Unbekannte in diesem Konzept der Zwei-Staaten-Lösung.
Also eine Empfehlung mit Einschränkungen. Der Vortrag, das Buch von Fania Ost-Salzberger, Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Michael Bischoff. Im Surkamp Verlag ist das erschienen mit 78 Seiten. 12 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Carsten Huck.
Gerne.